und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute zu Gast Tina Jürgens und Luisa Abraham von Zebralution. Die beiden sind auf das Thema Audio spezialisiert und haben langjährige Erfahrungen in den Bereichen Podcasts und Hörbücher. Wir sprechen über ihre Marktbeobachtungen sowohl im In- als auch im Ausland, den Wachstumsmarkt Hörbuch, welche Strategie Spotify dabei verfolgt und welche Potenziale sich daraus für die Buchbranche ergeben. Hallo Tina, hallo Luisa, schön, dass ihr heute bei Book of Future zu Gast seid. Stellt euch doch mal bitte kurz vor, wer seid ihr und was genau macht ihr?
Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Ich springe einfach mal gleich ins Mikro und raube Tina den ersten Platz bei der Vorstellung. Ich bin Luisa Abraham, ich bin die Managing Director der Zebra Audionet. Und Tina, was machst du nochmal?
Das ist eine total gute Frage. Ich denke mir das auch ganz oft, was mache ich eigentlich? Offiziell bin ich die COO der Zebralution Gruppe und bin sozusagen für alle Content Divisions mit zuständig und leite zusammen mit Kotilen und Sascha Lasinbad, den Gründern der Zebralution, die Geschäfte.
Okay, vielleicht könnt ihr noch mal kurz darauf eingehen, was genau ist denn Zebralution?
Zebralution wurde 2004 gegründet, zunächst als Digitalvertrieb für Indie-Labels. Da ging es nur um Musikvertrieb digital. Und dann kam 2010 Hörbuch dazu, sodass wir Hörbuchverlage und Musiklabels betreut haben. Und dann 2018 die Zebra Audionet, unsere Podcast-Firma. Das heißt, wir sind mittlerweile eine All-Audio-Company und helfen Publishern, Verlagen, Musiklabels, ihre Inhalte zu vertreiben und zu monetarisieren.
Okay, und welche Services bietet ihr da genau an?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, für Podcasts kannst Luisa am besten sagen, ich versuche mal den Rest dann.
Ja, also bei Podcasts ist es ganz klar natürlich die Vermarktung von Podcasts, die Beratung und Strategie, was grundsätzlich eine neue Produktion angeht oder aber auch schon einen vorhandenen Titel. Distribution natürlich, ganz klar, die Verbreitung über alle Plattformen. In der Produktion sind wir auch tätig, haben ein Studio in Mitte mittlerweile. Die Promotion für die Podcasts natürlich, ganz klar, ohne geht's nicht mehr mittlerweile. Und natürlich die Monetarisierung, entweder über die Vermarktung, die ich eingangs schon genannt habe, wenn der Podcast vermarktet werden soll, oder aber wenn es zum Beispiel Kids-Content ist, der für die Vermarktung jetzt nicht ganz so gut geeignet ist, wegen der Zielgruppe, Subscription. Das ist genau das. Und Tina, beim Hörbuch?
Beim Hörbuch, also Basis ist auch sozusagen der rein technische Vertrieb und alles, was damit zusammenhängt. Also wie kommt das Hörbuch quasi auf alle Plattformen, die es da so gibt? Das sind mittlerweile nicht wenige. Wir haben dafür eine hervorragende technische Basis, die durch die IMS gebaut wurde, die also die technische Infrastruktur gebaut hat und Preferred Partner für so Player wie Apple und Spotify ist. Wenn wir das geschafft haben, und das klingt immer so trivial, weil da sind so Metadaten mit verbunden und so weiter, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie komplex es dann am Ende ist, kümmern wir uns neben diesem rein distributorischen Ansatz noch darum, Sondervertriebswege klar zu machen, also Bibliotheken, wir haben Deal mit der Deutschen Bahn und wir machen wirklich nicht nur Spotify und Apple, also musikzentrische Dienste, sondern auch die hörbuchzentrischen Dienste, BookBeat und so, ich glaube, das kennen ganz viele. Und bemühen uns sozusagen für alle unsere Partner, möglichst viele Plattformen anzudocken und sind auch dabei, immer mehr Plattformen irgendwie reinzuholen, denn da passiert ja in dem Markt ganz viel, also da sind immer mehr Player im Markt. Ansonsten schauen wir wie beim Podcast-Bereich, dass die Plattformen auch informiert werden über die Releases unserer Publisher, sogenanntes Promo-Pitching machen wir. Und was uns, glaube ich, ganz besonders macht im Hörbuchbereich, ist unser Multi-Channel-Network Lismio. Dazu gehören ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden, aber da gibt es eine Spotify-Playlist mit Hörbüchern, die über 700.000 Follower hat. Wir haben YouTube-Channel mit Followern. Wir haben eine eigene App. Eine Web-App und eine ganz normale, sozusagen reguläre, programmierte App, wo man Hörbücher empfohlen bekommt und die hören kann. Wir haben sind Kurator bei Apple und als auch bei Napster. Und wir bauen im Grunde für unsere Verlage Richtung Endkunde was. Wir haben aber selbst auch ganz viele Marketinglösungen für die Publisher, die versuchen, ihre Hörbücher eine Bühne zu geben, und das machen wir eben hauptsächlich mit Lismiro. Ich könnte, wie gesagt, jetzt so stundenlang darüber erzählen, weil wir haben so viele kleine Sachen.
Tschüssi.
Aber im Grunde kann man sich merken, tschüss Luisa, aber im Grunde kann man sich merken, das eine ist die technische Distribution, die umfangreich ist, wo wir gucken, dass die Sachen auf der richtigen Plattform mit den richtigen Metadaten ist, und das andere ist die ganze Service-Marketing-Leistung drumherum, weil im Podcast wie im Hörbuch gilt, nur weil du irgendwas live stellst, das wirst du von deinem Podcast auch wissen, heißt das nicht, dass das irgendjemand weiß, dass es deinen Podcast oder dein Hörbuch gibt, sondern man muss immer noch ganz, ganz viel drumherum machen, und das bieten wir auch unseren Publishern und Podcastern an.
Und dann steigen wir doch mal kurz konkret ins Thema Podcasts ein. Welche Formate funktionieren denn eurer Ansicht nach derzeit am besten im deutschen Markt?
Ich habe das Gefühl, das ist wieder eine Frage, die richtet sich an mich. Nehme ich natürlich gerne an. Also natürlich ganz klar klassische Talkformate, in welcher Form auch immer. Wir haben ja hier schließlich auch gerade eins. Femininer Fokus ist ein ganz, ganz großes Thema. Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Frauen in den vergangenen Jahren so ein bisschen vernachlässigt worden sind. Natürlich gibt es wieder weibliche Hosts, aber so richtig Podcasts aus weiblichen Studios, aus der weiblichen Hand auch, was die Redakteurinnen angeht, das kommt jetzt erst nochmal so richtig. True Crime nach wie vor, Klassiker. Also Tina und ich sind auch ganz klare True Crime-Opfer, muss man wirklich
addicted,
sagen. Auch.
Addicted, ja. Addicted.
Ganz, also alles hören wir da weg, was es da gibt. Und da gibt es ja auch wirklich, die Abgründe sind ja so endlos, das ist das Schöne. Unterhaltungsshows mit Celebrities, nach wie vor ein Thema. Wobei das dann meistens hinter der Paywall ist, machen viele Plattformen, so Podimo, RTL Plus macht da viel, ist natürlich ganz klarer Anziehungspunkt, was machen die Celebrities, wenn man nicht mit der Kamera dabei ist, ne? Funktioniert auch gut. Und natürlich Wissensformate, gerade wo jetzt die älteren Zielgruppen dieses Medium für sich entdecken, sind Wissensformate natürlich total auf dem Vormarsch.
Thema Laber-Podcasts, irgendwie dauernd wird ja auch irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ne? Neulich habe ich irgendwie erst gehört, Laber-Podcasts sind überhaupt nicht mehr gefragt, dann erzählt mir wieder jemand, nee, Laber-Podcasts sind überhaupt nicht tot. Wie seht ihr das denn? Genauso wie Interviewformate. Da habe ich auch neulich wieder gehört, nee, also ein Interviewformat muss man jetzt überhaupt nicht mehr launchen, da gibt es zu viele. Was ist eure Einschätzung dazu?
Also wir haben uns da schon oft auch drüber unterhalten in unserem eigenen Podcast. Laber-Podcast ist natürlich etwas despektierlich. Wir sagen immer eher Talkformate, weil dieses Medium ist nun mal dafür prädestiniert, dass sich zwei Leute oder meinetwegen drei Leute unterhalten. Und zu sagen, das ist jetzt, das funktioniert jetzt nicht mehr, ist Quatsch, weil die Leute mögen das genau am Podcast. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die Anspruchshaltung der Leute. Am Anfang, wenn du dich erinnerst, so als es angefangen hat, da konnte jemand seine Einkaufsliste vorlesen und ein bisschen mit einem Freund drüber lachen, und alle haben gedacht, Mensch, das ist ja ein tolles Format. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie vorbei, ja. Also man braucht schon ein wirkliches Konzept, man braucht einen wirklichen Rahmen. Weil es einfach auch so viele Formate am Markt gibt, muss man sich vorher viel mehr Gedanken machen. Aber das Talkformat als solches ist auch nicht tot, sondern es wird auch immer einer der größten Pfeiler dieser Industrie bleiben. Und das finde ich auch schön. Und es gibt jetzt einfach nur mehr und andere Ansätze. Das Podcast, der viel mehr kann, als dass sich da zwei Leute irgendwie in die Küche setzen und sich erzählen, wie ihr Tag war. Das wissen wir auch schon länger. Gerade Storytelling-Formate sind toll, ob das jetzt non-fictional oder fictional ist. Aber das wissen wir auch. Es ist ganz ressourcenaufwendig, sowas zu machen. Und das kann man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit produzieren. Das erfordert Kosten, dann kriegt man es manchmal auch nicht ganz so gut vermarktet. Also das ist wirklich ein anderes Ding. Also Podcast kann ganz, ganz viel, kann ganz viel kreativ. Aber Backbone dieser Industrie war schon immer, sind diese Talk-Formate, und die kann man aber auch klug und witzig und gut machen, und das hat sich auch mittlerweile im Markt bewiesen, dass es da auch tolle Ideen gibt.
Es muss ja nicht immer leichte Unterhaltung sein, ne? Es müssen ja nicht immer zwei Dudes sein, die sich selber am witzigsten finden. Es gibt ja auch
zwei Frauen, die sich am witzigsten finden, so wie unser Podcast, Luisa.
Unser Podcast, ja. Den wir hier mit wärmstens empfehlen können.
Ja, da gibt es doch jetzt auch den neuen Gysi und Guttenberg, ja. Zum Thema ein bisschen anspruchsvoller. Den finde ich zum Beispiel auch richtig gut.
Genau, also ne, es ist ein bisschen mit einem Bücherregal vergleichbar. Ne? Bloß weil ich irgendwie einen Roman schon drinstehen habe, sage ich nicht beim nächsten Roman, ach, ich habe schon einen gelesen, nee, lass mal.
Wo seht ihr denn aktuell die größeren Wachstumschancen? Bei Podcasts oder bei Hörbüchern?
Also das kann man so gar nicht beantworten. Ich glaube, beide Märkte wachsen ja enorm, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, dass wir die Märkte an unterschiedlichen Stellen sich befinden. Wir gucken im Podcast-Bereich natürlich immer nach USA und so weiter. Das hat natürlich auch den Ursprung, dass es da so ein bisschen herkommt und rübergeschwappt ist. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Sprachbarriere da eine andere ist. Die meisten verstehen Englisch, deswegen ist das immer so ein bisschen der dominante Markt. Ich finde, es kommt immer sehr auf den Inhalt an, welcher Inhalt ist für welchen Kanal am besten. Es sind ja auch zwei unterschiedliche Businessmodelle. Ne? Also wenn du Musik oder Hörbücher vertreibst, dann kriegst du ja Revenue von den Plattformen und dann gibt es dann 1000 unterschiedliche Formate und Businessmodelle. Im Podcast ist es ja anders, das ist ja meistens werbefinanziert. Es gibt Subscription-Anteile, aber meistens werbefinanziert. Und ich glaube, das sagt dir dann schon so ein bisschen darüber aus, okay, welchen Inhalt stecke ich quasi in welchen Kanal? Weil du musst ja deinen Inhalt immer irgendwie gegenfinanzieren. Beide Märkte wachsen in unterschiedlichen Territorien unterschiedlich schnell. Beide wachsen aber enorm. Also das Thema Audio an sich, und das zeigen auch die letzten Studien aus USA, ist ein absolutes Trendmedium. Und da können wir auch noch die nächsten paar Jahre sehr, sehr glücklich und mit großen Augen irgendwie auf die Studien schauen.
Ja, vor allem, ich meine, Deutschland als klassischer Hörspielmarkt, ne, irgendwie schon wirklich seit Jahrzehnten gelernt. Würdet ihr sagen, dass Deutschland irgendwie nochmal ganz spezifisch für Audio- und Wachstumsmarkt ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, wir sind ja auch unglaublich affin. Das hat ja auch ein bisschen die Geschichte mit den Öffentlich-Rechtlichen, ne? Also sowas wie Hörspiel. Und in England gab es über die BBC das Forecast Audio Drama. Also da gibt es, ich glaube, in diesen Märkten in Deutschland eine ganz andere Tradition, was dieses gesprochene Wort betrifft. Und wenn wir uns anschauen, wie die Vertriebskanäle sind und was sind die Key Territories auch der großen DSPs, siehe Spotify und so weiter, dann wissen die schon sehr, sehr genau, warum Deutschland oder GSA eines der Kern-Territories für die ist, wo sie auch immer Sachen sehr, sehr genau anschauen, wie sie die Businessmodelle und so machen. Ja, da gibt es eine ganz, ganz lange Tradition. Und das sehen wir ja auch, wenn ich jetzt mir nur den Hörbuchmarkt anschaue, da gibt es ja auch die Korrelation mit dem Buchmarkt. Auch das ist in Deutschland und in GSA ein ganz wichtiges, großes Thema. Und deswegen werden wir auch immer ein besonderer Markt sein.
Fast gute Überleitung, aber wir lagern noch eine Frage vor. Danach kommen wir nochmal auf Spotify zu sprechen. Gibt es aktuell nationale und internationale Audiotrends, die ihr beobachtet?
Ja, ganz klar. Genre-driven haben wir. Romance ist auf dem Vormarsch. Ne? Also man muss sich das nur mal angucken. Die ganzen TikTok-Channels zu diesem Thema, ganz krass auf dem Vormarsch. Crime, True Crime, solche Dinge, vor allem bei Audiobooks natürlich. Da gibt es aber natürlich immer Überschneidungen. Ne? Also man sieht ja mittlerweile, aus Hörbüchern entstehen Podcasts, aus dem Podcast entsteht ein neues Buch, daraus entsteht eine TV-Sendung, whatever. Also da gibt es so viele Überschneidungen mit Audio, das ist nicht mehr so abgetrennt von den anderen Medien, was ich total toll finde. Und dann natürlich, klar, so viele Sachbücher, ne? Self-Help, Lebenshilfe, Coaching, solche Dinge, ganz, ganz großes Thema.
Ja, um jetzt auf Spotify einzugehen, Michael Krause, der Spotify-Europa-Chef, der hat ja vor kurzem angekündigt, dass Spotify neben den bestehenden zwei Säulen Musik und Podcasts jetzt auch verstärkt in den Hörbuchmarkt einsteigen will. Glaubt ihr, dass sich dadurch die Form von Hörbüchern, wie wir sie bislang kennen, ändern werden? Also wenn wir jetzt mal so wirklich an Formate denken und dass vielleicht auch es immer mehr Überschneidungen gibt zwischen Podcasts und Hörbüchern?
Also ich glaube, wir sind in Deutschland in einem sehr, ja, fast verwöhnten Zustand, ne? Weil wir kennen die Lesung, die szenische Lesung, das Hörspiel. Wir sind einer der Key-Märkte in GSA, wo du sowohl Download als auch Streaming, sagen wir mal, als Verwertungsform hast im Hörbuchmarkt. Und da haben wir als Zebralution, glaube ich, sehr viel daran teil, dass dieser Markt auch im Streaming-Bereich so präsent ist. Das ist in anderen Territories, wenn ich mir das jetzt weltweit angucke, nicht ganz so. Ne? Also wenn ich zum Beispiel USA schaue, da ist der Download-Bereich und Audible sehr viel größer. Dass also Spotify jetzt sagt, Mensch, das, was wir jetzt in GSA mit Hörbuch, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir uns das irgendwie weltweit auch angucken, das ist irgendwie, finde ich, naheliegend. Das heißt aber nicht, dass jetzt sozusagen an den Formaten, wie wir sie kennen, viel ändern wird, sondern ich glaube, es ist einfach ein anderer Zugangsweg zu diesen Inhalten. Was man aber natürlich sagen kann, ist, dass, wenn ich mir jetzt bestimmte Hörspiele anhöre und bestimmte fiktionale Podcasts, dass ich natürlich da irgendwie Parallelen sehe. Was ich glaube, was passiert, ist, dass wir mehr serielles Erzählen gegenseitig sehen werden. Also ne, ein Podcast ist ja serielles Erzählen, vor allem bei Storytelling-Formaten, ob es jetzt fictional oder non-fictional ist. Und du bist dann mit den Cliffhangern und so weiter, bist du dran. Und wenn wir uns erinnern, dieser Trend vom seriellen Erzählen kommt eigentlich ja von dieser Netflixisierung. Dieser, ne, wir haben ja gelernt, Sachen durchzubingen. Und wenn ich jetzt mir auch unsere Zahlen angucke, unser Publisher im Hörbuchbereich, dann sind es vor allen Dingen die Serien und die Genreserien, die in dem Bereich auch gerade im Streaming gut funktionieren. Und ich glaube, dass das eine Auswirkung sein wird, dass wir viel mehr über Serien reden, auch im Hörbuchbereich. Podcast ist ja rein technisch gesehen, aber weiterhin etwas, was ein RSS-Feed ist, der sozusagen frei ist. Und der über Werbung monetarisiert wird. Bei Hörbuch reden wir von einem ganz anderen Businessmodell. Ich glaube also, dass wir erstmal vor allen Dingen von so einer Art inhaltlichen Befruchtung reden. Und was ich daran total spannend finde, weil wir ganz oft Publisher haben, die wir versuchen, da auch besser zu beraten. Nimm mal das Beispiel von so einem investigativen Podcast, ne, von so einer Story und du fängst an zu recherchieren und du hast 1000 Redakteure da dran und so weiter und die recherchieren die Stories. Ist total aufwendig und wenn du dann nur die Möglichkeit hast, diese Story über Podcast und Podcast-Werbung zu monetarisieren, dann hast du ein ganz enges Feld, um das tun zu können. Und da wir ein All-Audio-House sind, können wir unseren Publishern dann eben raten, hör zu, ihr macht vielleicht einen Podcast in einer slimmeren Version, die kriegen wir über die monetarisiert über die Werbevermarktung. Dann macht ihr vielleicht eine Extended Version, die ist dann eher für den Subscription-Bereich, ne? Oder über so Sachen wie Patreon oder was auch immer, ne? Also so Bezahlgeschichten. Dann hast du die gleiche Recherche, hast aber einen zweiten Kanal, wo du es monetarisieren kannst. Und wenn die Recherche richtig gut ist und das Thema gut ist, dann schaust du, dass du daraus auch noch ein Hörbuch machst. Ja, was wieder auch nochmal inhaltlich anders zusammengesetzt ist, was anders funktioniert. Aber du hast einmal die gleiche Recherche gemacht. Und diese Art von Audio-Verwertungskette, das ist, glaube ich, das Schöne, was sich jetzt ergibt durch diese beiden Bereiche, die du da hast. Weil das kann sich wirklich gegenseitig befruchten. Und ich hoffe sehr, dass wir davon in Zukunft noch viel mehr sehen, bis hin zur Fernsehshow und Bücher und was da alles entsteht. Aber wenn ich jetzt rein bei Audio bleibe, ist das eigentlich was, was ich glaube, was Zukunft hat, damit wir auch weiterhin anspruchsvolle Storytelling-Formate auch gerade im journalistischen Bereich sehen können und die sich wirklich für die Macher lohnen, nicht nur sozusagen vom Erkenntnisgewinn, sondern dass man damit auch Geld verdienen kann.
Ja, wenn du jetzt wirklich gerade auf Verlage oder Zeitungsverlage vielmehr eingehst, die Originals sind ja bei Spotify vor allem sehr erfolgreich. Die werden natürlich logischerweise von Spotify auch entsprechend gepusht. Und da gibt es aber viele, viele gute Kooperationen mittlerweile zwischen Zeitungsverlagen und Spotify eben, die dann super Synergien schaffen, weil sie einmal natürlich inhaltlich wahnsinnig gut gemacht sind und andererseits aber eben auch eine gewisse Visibilität auf der Plattform haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass zukünftig auch so eine Kooperation zwischen klassischen Buchverlagen und Spotify stattfinden könnte, wenn die wirklich verstärkt auch in den Hörbuchmarkt einsteigen?
Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen skeptisch. Warum? Weil die Buchverlage ja über andere Kanäle, ob das jetzt Download oder Streaming, buchzentrische Dienste ja auch gut Geld verdienen. Ja, das heißt, da muss sozusagen der Anreiz und der Benefit für ein einzelnes Thema, will ich das gar nicht ausschließen, so groß sein, dass sie das machen mit Spotify. Aber diese Tatsache, dass Spotify dafür eine Art von Exklusivität auf der eigenen Plattform sozusagen erwartet, ist aus Verlagssicht eher problematisch, ne? Weil wenn ich schaue, wo Hörbuchverlage gerade ihr Geld verdienen, dann holen die sich das von ganz vielen Plattformen, unter anderem von Audible, die da natürlich sehr groß sind, aber auch BookBeat und solche Anbieter, die sehr, sehr groß sind, tragen enorm dazu bei, wie Verlage gerade ihr Geld verdienen. Überhaupt ist diese Original-Content-Strategie von Spotify gerade ja durchaus in der Veränderung. Ja, also wir haben gesehen im Podcast-Bereich, dass die ganz, ganz viel in Content investiert haben. Die haben Sachen announced, dann sind die teilweise nicht gekommen, dann wurden die nicht weitergeführt. Die verlieren auch Exclusives, das haben wir auch gesehen. Und sie selbst haben ja auch durch, ne, die so eine Kündigungswelle und so weiter auch gezeigt, dass sie ihre Strategie insgesamt in Frage stellen, da nicht so viele Spendings mehr haben werden und auch diese Exklusivität auf der Plattform nach und nach aufweichen, dadurch, dass sie eher Windowing gehen und sagen, okay, wir starten bei uns, aber dann geht es auf alle Plattformen. Das heißt, ich sehe da schon eine Veränderung in der Strategie von Spotify. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass dem ersten Schritt da so Hörbuch-Originals kommen werden, jedenfalls nicht von so großen Verlagen.
Ich sehe das natürlich genauso wie immer, wenn Tina was sagt. Das ist ja das Schöne, wenn man sich so gut ergänzt. Nee, aber das sehe ich ganz genauso. Also sie machen ja jetzt einen Shift. Sie werden wahrscheinlich nicht nochmal mehrere hundert Millionen in die Hand nehmen, um die zu investieren in die Hörbuchsparte. Das sehe ich auch nicht. Ist interessant. Also ich bin gespannt, was sie machen werden, ob sich das auszahlt letzten Endes, weil man darf natürlich auch die Zielgruppe nicht vergessen, die Spotify hat. Und die ist ja schon jünger, ne? Also mal schauen.
Ja, ich frage mich halt, weil wenn sie jetzt irgendwie schon groß announcen, dass sie wirklich in die Hörbuch-Thematik irgendwie einsteigen, dann werden die ja wahrscheinlich auch irgendeine rentable Strategie dahinter haben, denke ich mir. Also die Frage ist halt, welche, ne?
Weil Spotify natürlich versucht, ist zu sozusagen auf Audioseite ein großes Angebot anzubieten. Sie haben mit Musik angefangen. Sie haben gesehen, dass Podcast sich auch aufgrund der, sagen wir mal, Buyout-Deals, die es da gibt, vielleicht für sie mehr rechnet. Und das ist ein Content ist, der vor allen Dingen für eine junge Zielgruppe gut geeignet ist. Na klar, macht das Sinn zu überlegen. Aus ihrer Sicht ist nicht Hörbuch auch was, zumal sie in GSA einen Markt haben, der bewiesen hat, dass das gut funktioniert. Ja? Und da Content auf ihre Plattform zu kriegen und im Streaming-Bereich mit Audiobook-Content unterwegs zu sein, wir sind ja die Ersten, die das befürworten und sagen, ja, macht das, weil ihr könnt als Verlage damit auch wirklich gut Geld verdienen. Es kommt immer auf sozusagen die Terms and Conditions an am Ende, ob die wirklich in Richtung Original-Content gehen. Spotify ist kein Verlag. Da wäre ich jetzt noch vorsichtig. Aber wenn sie das Thema Audio-Content weiter vorantreiben, dann finde ich das auf alle Fälle gut und spannend und interessant, weil es dem Markt nochmal einen Push gibt. Und wir haben ja auch gerade eine Nachfrage in allen Zielgruppen nach Audio-Content. Und wenn man es dadurch auch schafft, eine jüngere Zielgruppe an Audio-Content zu kriegen, dann finde ich das ganz toll. Deswegen abzuwarten, was die grünen Kollegen, wie ich sie liebevoll nenne, da so machen. Auf alle Fälle sind sie ein starker Partner. Sie machen ja aber auch viel in Video. Das finde ich auch spannend zu sehen, was da passiert. Und YouTube gleichzeitig steigt ja auch in Video ein. Also das ist ein hart umkämpfter Markt. Und Luisa und ich diskutieren das irgendwie jeden Monat in unserem Podcast. Und es ist irgendwie ständig Thema. Also da bleibt es spannend. Aber was Luisa gesagt hat, ich glaube, dass sie in ihrer Content-Strategie wirklich gerade was ändern und deswegen bin ich gespannt. Ich glaube eher, dass es in Richtung mehr zugänglich, mehr Titel und sowas gehen wird.
Ja, größeres Portfolio, größeres Angebot, um die Zielgruppe zu erweitern, um die Abos hochzuschrauben, weil das darf man ja nicht vergessen, ne? Eigentlich ist es ja auch ein Abo-Modell letzten Endes. Genau. Sie machen es ja nicht, weil sie so gerne Audio-Content verbreiten, sondern eigentlich ist es ja ein Abo-Hintergrund. Und von daher bin ich auch gespannt. Es macht Sinn, so viel Audio innerhalb dieser App zu haben. Ich finde es super, ne? Viel Auswahl ist immer gut.
Und Thema Video habt ihr jetzt schon angeschnitten. Wie seht ihr das? Also irgendwie auch vor ein paar Monaten haben alle geschrien, Video ist jetzt the new thing. Dann waren alle wieder Storno, ja. Vielleicht doch nicht. Wie seht ihr es gerade?
Wir sehen das auch ambivalent, sage ich mal für uns beide. Nee, wir haben das natürlich auch. Am Anfang haben wir gesagt, ach, das ist cool, du hast einen Kanal mehr. Ne? Gerade wenn du so überlegst, es ist ein Podcast, der monetarisiert wird über Werbung. Dann hast du viele Kundinnen, für die ist das Visuelle immer noch sehr, sehr wichtig. Ne? Die sagen, ah, meine Brand, das muss gesehen werden, das Produkt muss gesehen werden. Dann kommst du natürlich mit einer Videospur viel schneller bei dem Kunden an, als wenn du sagst, naja, wir haben jetzt aber nur Audio. Also vermarktungstechnisch macht es totalen Sinn. Dann haben wir aber, glaube ich, in der Ausgabe nach dieser Episode, in der wir gesagt haben, ja, finden wir cool, in unserem eigenen Podcast auch festgestellt, ja, aber irgendwie ist es dann auch ein Podcast. Letztens habe ich schon die Bezeichnung Vodcast gelesen, die ich ein bisschen schwierig finde.
Oh Gott. Da,
wirklich, ich habe es nicht.
Doch, das ist tatsächlich die offizielle.
Ja, das heißt jetzt Vodcast. Ich musste an Wodka denken,
aber ja, ich auch.
Das stimmt was mit mir nicht. Und der Hype war erst ganz groß, weil alle gedacht haben, oh, ein Kanal mehr, ne? Und wir produzieren hier ein Video mit. Und dann war der Hype aber auch ganz schnell wieder vorbei, weil das muss eine gewisse Qualität haben, ne? Wir haben ja in den vergangenen Jahren, was die Qualität angeht, beim Podcast enorme Fortschritte gemacht, eine riesen Entwicklung. Wie Tina gesagt hat, vor 3 Jahren konnte ich in die Küche setzen, konnte nebenbei noch an der Nudeln kochen und das hat die Hörer trotzdem abgeholt. Mittlerweile sind wir da auf einem anderen Level unterwegs. Ne? Nicht immer intellektuell, aber von der Qualität her und das ist das Wichtige. Und dann kannst du natürlich nicht so ein verwackeltes Handyvideo nebenbei aufzeichnen und das mit hochladen, weil dann ist die Schere einfach viel zu weit, ne? zwischen Audio und visuellen Content. Und was dann noch dazu kam, ist, wie sinnhaft ist es für den Podcast? Also was, das sind jede Woche die gleichen Hosts, die sitzen vielleicht auch jede Woche in dem gleichen Studio. Was für einen Sinn macht das für mich? Ich muss ja in irgendeiner Art und Weise Need haben, das sehen zu wollen. Und das macht natürlich bei Celebrities total Sinn. Oder wenn du ganz neue Formate machst, du läufst mit jemandem durch die Stadt und der zeigt dir die Stadt zum Beispiel, da macht das auch Sinn. Ne? Aber ansonsten ist es sehr, sehr viel Aufwand, mehr Kosten vor allen Dingen. Mhm. Und Podcast ist mittlerweile auch eine Budgetfrage. Wenn du es ordentlich produzieren willst, kann ich als Brand eben nicht mehr einfach nur den Volo ransetzen oder die Praktikantin. Das ist immer was, wovon wir abraten. Das wird meistens in die Hände der jungen Leute, in Anführungsstrichen, gegeben. Und dann sollen die da mal machen. Darüber sind wir aber hinaus mittlerweile. Ne? Also du brauchst ein professionelles Studio, ein Redaktionsteam, wirklich einen Plan. Ist das ein Staffelmodell, eine Strategie, wie Tina ja auch schon mehrfach gesagt hat. Von daher, wenn du dann noch mehr Kosten hast für die Videoschiene, muss es einfach, das muss Sinn haben dann für dich. Ansonsten kannst du sie weglassen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, auch diese Videopodcast oder die Vodcast-Schiene wird ja auch von unseren grünen Kollegen angeschoben. Und das hat natürlich auch einen Monetarisierungshintergrund. Denn es gibt ja auch diese Rate-Cards jetzt bei Spotify, wo du dann quasi visuell Werbung ausgespielt kriegst und darauf klicken kannst. Und dann kommst du direkt auf die Website des Kunden oder wohin auch immer. Und natürlich müssen sie vorher dann den Hörer umerziehen, dass der quasi auch überhaupt in die App guckt, während er eine Ad hört oder einen Podcast hört. Und das schaffst du natürlich dann nur über diese Videospur.
Also wie Luisa gesagt hat, dass der Aufwand dafür ist enorm. Und ich glaube, das rechnet sich halt nur dann, wenn die Podcaster die Ressourcen haben, das umzusetzen. Und wenn das, was du da sehen kannst, worth your while ist. Ne? Und jetzt ist das natürlich immer subjektiv, was die Podcaster vielleicht selbst denken, dass man sie sehen sollte oder nicht. Es gibt bestimmt einige, die denken, ich muss doch, also da muss es doch jetzt auch noch eine Videospur geben. Gibt aber,
also wir haben uns ja nicht ohne Grund dagegen entschieden. Genau.
Gibt es einen Grund, dass unser Podcast nur Audio ist und auch bleibt? Ne, das liegt zwar ein bisschen immer im Auge des Betrachters, aber am Ende befriedigst du Nutzerinteressen. Und ich glaube, es steckt in Luisa und mir auch noch immer so ein bisschen so old-fashioned girls. Dieses Audio-Ding hat uns deshalb so angezündet, weil du nichts siehst, weil du anders erzählen musst, weil du irgendwie einen anderen Zugang zu Themen kriegen musst. Ne? Und diese screenfreie Zeit, weil du in der Zeit auch was anderes machen kannst, das sind alles Dinge, die uns ja initial mal für dieses Medium auch so begeistert haben. Deswegen dafür, glaube ich, wird es immer genug Platz geben und ganz viele Leute, die sich da weiterhin mit beschäftigen werden. Und für einige Formate wird Video ein Ding sein, aber auch da, der Inhalt erklärt dir eigentlich auch immer, in welcher Form du es sowohl produzieren als auch monetarisieren musst.
Ja, ich glaube vor allem, also was mir oft ausgespielt wird bei TikTok mittlerweile, da haben irgendwie die Podcaster haben sehr stark TikTok, habe ich das Gefühl, jetzt für sich entdeckt und posten da kleine Snippets mit starken Sequenzen. Das ist zumindest so ein Teil, wo ich mir denke, okay, da macht Video tatsächlich Sinn, um eben auch Reichweite zu steigern. Aber ansonsten auch bei Spotify, ich hocke mich doch nicht hin und gucke irgendwie auf diesem kleinen Spotify-Bildschirm, während ich höre irgendwie noch das Video an. Also wie ihr sagt, da muss es schon irgendwie einen sehr großen Anreiz geben. Das ist aber meine Meinung.
Zumal ja viele Menschen auch wirklich unterwegs Podcasts hören, ne? Und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich nun mal traditionell schlecht auf einen Bildschirm gucken und sollte ich ja auch nicht laut StVO, so heißt sie.
StVO,
siehst du das?
Irgendwas mit S und O am Ende.
Straßenverkehrsordnung, ich sage einfach das lange Wort. Nee, aber das, was du zu TikTok gesagt hast, ist natürlich super interessant, weil das natürlich damit zu tun hat. Wir alle verfolgen natürlich sämtliche Studien und Umfragen. Und es wird ja vermehrt gefragt, wo finden die Leute den Content überhaupt noch? Ne? Auffindbarkeit, ganz, ganz großes Problem. Wie finden die meinen Podcast? Und da haben ja die meisten Befragten in diversen aktuellen Studien angegeben, dass sie es wirklich in den sozialen Medien wahrnehmen. Und deshalb macht TikTok natürlich total Sinn, klar.
Und für Hörbuch und Buch natürlich auch. Ne? Also ich meine, BookTok, it's a thing. Mhm. So, und
ganze Bücherregale im Buchladen, ne? Die BookTok-Hashtag drauf haben.
Ja, so. Oder wenn man sich anguckt, was Hugendubel macht, die haben da eigene Accounts. Das ist wirklich spannend. Aber da ist es, wie Luisa auch sagt, so ein Recommendation-Tool, ein Marketing-Tool. Und da macht Video, weil es ja auch kurz ist, total Sinn. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht müssen Luisa und ich unseren Podcast dann irgendwann doch noch per Video machen. Wir wissen es nicht.
Ja, wenn die KI so richtig mit Gesichtern firm ist, dann ja.
Und wir eine Maske kriegen, eine Maske vorher, weißt du, damit wir irgendwie aufgerüscht und vorzeigbar vor der Kamera und
so. Ich weiß, du meinst Schminkmaske, ich denke an Screammaske. Okay.
Ihr habt eben noch kurz, seid ihr auf YouTube Podcasts eingegangen. Vielleicht können wir darauf nochmal ganz kurz zurückkommen. Wie schätzt ihr das ein?
Naja, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt, ne? Und das vergisst man. Und als ich zum Beispiel vom Radio in den Podcast-Markt gewechselt bin, war das für mich eines der ersten und faszinierendsten Learnings, dass ganz, ganz viele Menschen Podcasts über YouTube hören. Das war mir so überhaupt nicht bewusst. Für mich war das Audio-Content. Und ich musste erstmal versuchen zu verstehen, warum höre ich mir denn Audio-Content ohne Videospur auf einer Videoplattform an? Weil das war das für mich. Was man aber nicht auf dem Schirm hat, ganz oft ist, dass Menschen random im Internet zu Themen in irgendeiner Art und Weise Beiträge, Informationen suchen. Und wenn sie das machen, wird natürlich auch immer YouTube ausgeworfen. Und wenn ich eine YouTube-Spur habe, mit Video oder ohne, das ist dann wirklich völlig zu vernachlässigen, dann werde ich da natürlich in den Suchbegriffen mit aufgeführt. Und so landen die Leute dann eben in meinem Podcast. Ne? Also ist auch ganz, ganz wichtig für die Reichweite. Ne?
Und das ist ein Markt. YouTube wird ja nicht umsonst das Thema Podcasts angehen. Die werden sehr schlau und klug verstanden haben, dass das ein wachsender Markt ist, dass man damit Geld verdienen kann. Wir wissen, dass sie auch so RSS-Feed-Ingestions testen. Ja, also das sind lauter Hinweise, auch wenn es jetzt erstmal nur in Amerika stattfindet, dass wir da wirklich was erwarten können. Und für YouTube spielt es am Ende erstmal nicht so eine Rolle, ob ich quasi ein Cover habe und da eine Tonspur durchläuft, ja, es ist trotzdem auffindbar und verfolgbar für die Leute oder ob ich ein richtiges Video drin habe. Aber die Tatsache, dass sie sich damit beschäftigen, macht uns eher hoffnungsfroh, weil das heißt, dass dieser Markt weiterhin nochmal gepusht wird.
Und jetzt abschließende Frage, wenn ihr ein Verlag wärt, ihr habt ja auch selbst viele Verlagskunden, wie würdet ihr euch da in puncto Audio aufstellen? Würdet ihr den Bereich Audio den Audioverlagen auch überlassen oder glaubt ihr, Verlage sollten sich eher als formatübergreifende Content-Produzenten sehen?
Wahrscheinlich eher das Letztere. Das kommt aber immer sehr auf den Verlag und die Ressourcen an. Grundsätzlich ist es so, dass wir daran glauben, den eigenen Inhalt, und es ist jetzt erstmal egal, ob das jetzt Podcast ist oder Hörbuch, möglichst auf vielen Plattformen zu haben. Weil darüber man am Ende die meiste Reichweite und das meiste Geld verdient. Und ich glaube, es ist wichtig, die Kunden, wo sie sind, abzuholen und sich nicht zu überlegen, jetzt müssen die aber alle bitte auf diese Plattform gehen. Also das ist was ich grundsätzlich machen würde. Und ich glaube, dass man als Verlag gut beraten ist, sich so Partner auch wie uns zu holen und dann zu sagen, okay, was würdet ihr uns raten? Und der Content sagt auch da, wie mache ich das denn? Das heißt, ich brauche eine Content-Strategie und muss überlegen, der Inhalt ist eher für Podcast und das ist eher was für Hörbuch. Ich brauche eine Distributionsstrategie, auf welche Plattform gehe ich denn mit welchem Angebot, auch mit welchen Businessmodellen, weil auch im Hörbuchbereich gibt es ja ganz unterschiedlich, auch da gibt es Subscription-Modelle und so weiter. Also auch da sich zu überlegen, was macht für mich am meisten Sinn. Auch ein Windowing-Modell zu überlegen und zu sagen, vielleicht fange ich mit Download an und gebe dem Monat und mache nach einem Monat oder 3 Monaten oder 6 Monaten gehe ich ins Streaming rein. Also all diese Strategien würde ich auf alle Fälle klar ziehen, bis hin am Ende natürlich auch zur neben dieser Distributionsstrategie zur Monetarisierungsstrategie, also gebe ich Inhalte zum Beispiel im Podcast-Bereich, aus dem Hörbuchbereich in den Podcast-Bereich für zum Beispiel Podcast-Subscriptions, wie das Apple anbietet, also auch solche Sachen. Ich würde von vornherein erstmal gucken, was ist mein Content, auf welche Plattformen, in welchen Plattformen, in welchen Kanälen macht der Content Sinn, wie bespiele ich das, und ich würde es immer ganzheitlich angehen. Und unsere Erfahrung sagt, dass nur sehr, sehr große Häuser die Ressourcen haben, das komplett alleine machen zu können. Viele Publisher haben einen Teil sehr gut und sind dann im Podcast-Bereich nicht so gut aufgestellt oder umgekehrt. Und deswegen macht es Sinn, erstmal All-Audio anzugehen und sich wirklich für den gesamten Audiobereich eine Strategie zu machen und dann zu gucken, wie gehe ich die Sachen auch manchmal vielleicht mit unterschiedlichen Timelines an.
Und dazu kommt auch, das ist ganz, ganz wichtig, es ist ein Marketing-Tool. Das ist was wir wirklich auch festgestellt haben. Wir haben mit DTV, mit dem Verlag, mal überlegt, Romy Hausmann schreibt so True Crime Romane, ne, hat dann oder hat Romane, schreibt Romane, die auf True Crime basieren. Und dann haben wir überlegt, okay, kann man nicht im Podcast irgendwas abseits einer klassischen Ad machen, um das zu pushen, diese Romane. Und haben mit DTV zusammengesessen, die waren super offen, was das angeht. Und dann haben wir gesagt, okay, warum machen wir nicht einfach mal einen Podcast? Welchen Co-Host können wir ihr an die Hand geben? Wer passt gut? Dann haben wir wirklich von der Konzeption alles zusammen gemacht mit denen. Rauskamen Hausmann und Benecke, was eigentlich nur ein Tool war, um Romys Bücher zu pushen. Und letzten Endes hatten wir Millionen von Hörern, also bei einem Podcast, der ein Marketing-Tool war und der eigentlich auch gar nicht für die Monetarisierung gedacht war, da haben wir dann wirklich diverse Kundenanfragen bekommen, weil die dort drauf wollten. Ne? Und so kannst du natürlich Marketing auch modern machen. Ne? Es muss nicht immer ein Plakat sein, ein City Light oder ein Radiospot, TV, whatever. Ein Podcast geht da eben auch. Ne?
Und das finde ich halt eigentlich eins der schönsten Beispiele. Wir haben das auch für viele andere Verlage schon gemacht, dass wir zum Buch- und Hörbuch-Release quasi noch einen Podcast gemacht haben. Und der ist dann nicht inhaltlich deckungsgleich. Der hat eine andere Form. Aber der führt dazu, dass das Thema, der Autor, die Autorin nochmal in einer anderen Zielgruppe sozusagen gepusht wird. Und das hat bei Romy Hausmann, die, ich glaube, sogar ein Buch über diese True-Crime-Fälle geschrieben hat, abseits von ihren Crime-Novels, hat total gut funktioniert. Und dieses Learning und sich das zu überlegen, ist, glaube ich, für Verlage wichtig, immer All Audio zu denken und jetzt nicht nur sagen, ich mache entweder Hörbuch oder ich mache Podcast, sondern so the whole thing.
Ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank ihr beiden, dass ihr bei Book of Future zu Gast wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Auch vielleicht mal wieder.
Ja, Estef, vielleicht dürfen wir dich ja bald mal in unserem Podcast begrüßen.
Ja, why not?
Ja, genau.
Ach, Tina, wie habe ich das gemacht? Perfide am Ende.
Das hast du super gemacht. Mit Ansage und Absicht ist ja unser Podcast, oh, jetzt auch noch Name-Dropping. Und wir laden tatsächlich immer weibliche Gästinnen ein, weil wir einen Female-Driven Podcast haben und Frauen aus der Branche vorstellen wollen. Deswegen, Estelle, ich glaube, ich muss dir auch nochmal schreiben.
Ja, jederzeit. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart.
Danke dir. It was a pleasure.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Vielen Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Falls euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne eine Bewertung da oder falls ihr Gastvorschläge habt oder auch selbst gerne mal zu Gast sein möchtet, schreibt mir eine E-Mail an hello@bookoffuture.de. Bis zur nächsten Folge. Ciao.